Bitte?
Was soll ich sagen? Also, was ich da viel von hatte, da fahre ich selbst mit runter mit meinem Alter. Unter die Geburt, unter die Gegner kriegen. Unter die Verrückten.
Ja, willkommen zu unserer zweiten Folge von Gary unterm Dach.
Ja, in Essen-Rüttenscheid, direkt auf der 7. Etage unter dem Dach der geriatrischen Abteilung.
Mein Name ist David Minwing, Geriater.
Mein Name ist Thorsten Jakobs, Ergotherapeut.
Heute ist unser Motto, mittendrin statt nur dabei.
Auch heute wollen wir uns wieder zwei Themen widmen, die eng mit dem Älterwerden und der geriatrischen Versorgung verbunden sind.
Genau, einmal mit der sozialen Teilhabe im Alter. Ja, es ist ein zentrales Bedürfnis und gleichzeitig auch ein Recht. Wir wollen zum anderen aber auch ein ganz praktisches Konzept aus der Geriatrie beleuchten, nämlich was ist die aktivierende Pflege und wie wird sie hier bei uns umgesetzt?
Ja, und dazu freuen wir uns, auch im ersten Podcast schon angekündigt, einen Gast begrüßen zu dürfen, die Stationsleitung unserer geriatrischen Station, Melissa Kölner.
Ja, Melissa Kölner ist ausgebildete Pflegefachkraft mit dem Schwerpunkt in der Geriatrie und arbeitet tagtäglich mit unseren Patientinnen und Patienten, vor allem in der geriatrischen Frührehabilitation. Ja, schön, dass du heute bei uns bist. Willkommen.
Ja, hallo, willkommen.
Ja, Melissa, schön, dass du da bist. Und was hat dich persönlich dazu bewegt, dich in der Geriatrie weiterzubilden und dann auch in der Geriatrie zu arbeiten?
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, also ich habe schon relativ früh meine Ausbildung als Altenpflegerin begonnen, weil mich die Arbeit mit älteren Menschen halt sehr interessiert hat. Und habe dann in meiner Ausbildung quasi den praktischen Einsatz im Krankenhaus dann endlich gehabt. Und was soll ich sagen? Ich war ziemlich entsetzt über die Abgestumpftheit einiger Kollegen und über den Umgang mit den Patienten. Menschen, die Hilfe brauchten, wurden oft alleingelassen. Das Essen wurde abgeräumt, obwohl manche gar nicht essen selber oder selbstständig essen konnten. Eine Patientin, die erfahren hatte, dass sie ins Heim kommt, wurde einfach emotional alleine gelassen mit dem Kommentar, das ist nicht mehr unser Problem. Und in diesen Momenten habe ich einfach für mich gemerkt, das ist nicht meine Art zu pflegen. Ich möchte Menschen nicht nur versorgen, sondern begleiten und besonders älteren Menschen, die oft übersehen werden, verdienen Zuwendung, Geduld und vor allem Empathie.
Was ist deine Faszination an der Arbeit in der Geriatrie?
Ja, für mich ist Pflege nicht nur ein Beruf, sondern für mich ist Pflege einfach eine Haltung. Und es geht um Empathie, um Kommunikation auf Augenhöhe und darum, die Selbstständigkeit der Patienten so gut wie es geht zu fördern und zu erhalten.
Wenn wir den Blick nun etwas weiten, lohnt sich ein Blick darauf, wie sich die Pflege selbst verändert hat, insbesondere die Rolle der sogenannten aktivierenden Pflege.
Denn das, was heute als ganzheitlicher, fördernder Pflegeansatz gilt, war nicht immer selbstverständlich. Doch hören Sie selbst.
Zeitreise. Geriatrie, der Rubrik über die Ursprünge der aktivierenden Pflege, von der Nachtlampe zu Frühreha, von Nightingale zur aktivierenden Pflege in der Geriatrie. Stellen Sie sich vor, es ist das Jahr 1854. Der Krimkrieg tobt. In einem düsteren, überfüllten Lazarett nahe Istanbul geht eine Frau mit der Lampe von Bett zu Bett. Es ist leise, bis auf das Ächzen der Verwundeten. Sie beobachtet, notiert, organisiert und sie pflegt. Gründlich, mitfühlend, aber auch mit System.
Diese Frau ist Florence Nightingale. Für viele gilt sie als Begründerin der modernen Pflege. Sie brachte nicht nur Ordnung ins Chaos der Kriegsmedizin, sie hatte eine Vision. Pflege sollte helfen, Gesundheit wiederherzustellen. Nicht nur durch Medizin, sondern durch Umgebung, Hygiene und Struktur.
Aber die Pflege, wie sie sich in den Jahrzehnten danach entwickelte und weiterentwickelte, war immer noch stark vom Gedanken der Versorgung geprägt. Pflegekräfte waren häufig die helfende Hand für den Menschen da, aber oft nur stellvertretend tätig.
Das bedeutet, was jemand nicht mehr konnte, wurde übernommen. Ob Anziehen, Essen oder Bewegung. Die Pflege war fürs Tun da, nicht fürs Fördern. weiteren Meilenstein kam im 20. Jahrhundert mit Virginia Henderson. Sie sagte, Pflege ist Hilfe zur Selbsthilfe. Ihr Modell definierte 14 Lebensbereiche, in denen Pflege Menschen unterstützen soll. Nicht ersetzen, sondern befähigen.
Ganz in diesem Sinne entwickelte auch Dorothea Orem ihr Selbstpflegemodell. Ihre zentrale These, wenn Menschen ihre eigenen Pflege nicht mehr vollständig leisten können, springt professionell Pflege gezielt ein, mit dem Ziel, wieder Unabhängigkeit zu fördern.
Das war der Übergang zur aktivierenden Pflege.
In Deutschland? Da spielte Monika Krowinkel eine wichtige Rolle. Ihr Pflegemodell der Aktivitäten und existenziellen Erfahrungen des Lebens, kurz AEDL, war ein Meilenstein. Es baut auf Henderson auf, geht aber auch noch weiter.
Krowinkel betonte, Pflege ist mehr als Körperpflege. Es geht auch um Kommunikation, Sinn, soziale Beziehungen, kulturelle Bedürfnisse. Gerade in der Altenpflege ist das zentral. Menschen im Alter erleben oft Verluste. Da braucht es Pflege, die Ressourcen stärkt, nicht nur Defizite verwaltet.
Und all diese Modelle und Ideen sind heute Grundlage einer modernen geriatrischen Pflege, wie sie in vielen Einrichtungen und auch gemeinschaftlichen Wohnprojekten erlebt werden. Pflege, die den Menschen aktiviert, ermutigt und beteiligt.
Das war nicht immer so und es ist gut, sich zu erinnern, wie lange der Weg war. Von Nightingales Lazarettbetten über Heddersons Lebensaktivitäten, Orems Selbstpflege und Krowinkels ganzheitlichen Ansatz bis hin zu einer Pflege, die heute als eigenständiger, hochqualifizierter Beruf das Alter positiv mitgestaltet. Ja, und was bedeutet aktivierende Pflege für dich und wie setzt ihr die konkret im Stationsalltag um?
Ja, das bedeutet für mich, dass wir die Patienten nicht einfach nur versorgen, sondern sie gezielt fördern und fordern. Unser Ziel ist es, aus passiven Pflegeempfängern wieder aktive Menschen zu machen.
Und wie sieht das, hast du ein konkretes Beispiel, wie das auf Stationen aussieht?
Statt dem Patienten einfach das Gesicht zu waschen, geben wir ihnen den Waschlappen in die Hand und motivieren ihn, dies selbst zu tun. Auch wenn sich jemand nur einen Teil des Körpers eigenständig wäscht, kann das ein sehr wichtiger Schritt zur Selbstständigkeit beitragen. Dasselbe gilt fürs Zähneputzen oder fürs Haarekämmen. Kleine Dinge, die für die Patienten aber enorm viel bedeuten.
Wie reagierst du denn auf Rückmeldungen von Angehörigen? Also ich kann mir vorstellen, dass dann einige sagen, meinen Eltern wird gar nicht hier richtig geholfen, die müssen ja alles alleine machen. Was macht denn eigentlich die Pflege?
Ja, das gibt's leider häufiger. Dann kommen so Sätze wie, mein Mann wird nicht geholfen oder er muss alles selber machen. Doch unser Leitsatz lautet, so viel Hilfe wie nötig, so wenig wie möglich. Denn genau darin liegt der Unterschied.
Gibt es denn noch konkrete Beispiele für Aktivierungen im Alltag? Weil es ist ja auch ein Ergo-Ding, da kommen wir später zu, aber wie spiegelt sich das bei der Pflege wider?
Ja, neben der Körperpflege spielt Aktivierung auch bei den Toilettengängen eine große Rolle. Wir unterstützen oder animieren gleichzeitig zur Eigenständigkeit. Bei der Mobilisation begleiten wir gezielt Bewegungsabläufe oder helfen beim Aufstehen, unterstützen bei Gehübungen oder motivieren dazu, selbstständig zur Toilette oder in den Speisesaal zu gehen, um die Mahlzeiten einfach in Gesellschaft einzunehmen.
Ja, Melissa, und bei euch in der Pflege spielt ja auch das Bobert-Konzept eine große Rolle. Und meine Frage ist, oder unsere Frage ist natürlich auch, wie setzt ihr es in der Pflege um? Und was bedeutet das zum Beispiel bei Mobilisation oder Umlagern?
Ja, das Bobert-Konzept wird ja auch bei uns im Haus als anerkannte Fortbildung angeboten durch unsere Bobert-Instruktorin Michaela Friedhoff. Kann ich auch persönlich nur empfehlen, daran einmal teilzunehmen. Ja, eigentlich wird es kontinuierlich von sämtlichen Kollegen bei uns angewandt. Wir machen verschiedene Lagerungen. Der Ausgangspunkt ist halt immer die A-Lagerung, alles andere erfolgt danach. Wichtig ist, die Patienten auf die Beine zu stellen, um einfach Ressourcen wieder zu fördern, dass die Patienten am besten wieder auf die Beine kommen und wieder Mobilität erlernen.
Du hast gerade A-Lagerung, also ich persönlich, oder wir wissen, was eine A-Lagerung ist, aber viele, die vielleicht auch zuhören, wissen nicht, was ist eine A-Lagerung, was macht man da? Legt man den Patient zum A, oder?
Ja, so. hört sich das an, ne? Also es ist tatsächlich so, dass man zwei Kissen zum A legt und den Patienten oben an die Spitze, wo sich die beiden Kissen überlappen, mit dem Kopf drauf legt. Das ist einmal ganz gut zur Belüftung der Lunge. Andererseits werden gewisse Punkte des Körpers entlastet und meistens ist das immer die Ausgangsposition, um gewisse weitere Handlungen für das Bobart-Konzept auszulegen.
Vielen Dank für den kleinen Einblick, was Bobart bedeutet. Und auch zu den heutigen Themen haben wir schöne O-Töne gesammelt, beziehungsweise sammeln lassen.
Oh ja, und mit der Rubrik Pfleger Bent Jürgen fragt sich wieder einmal durch.
Hallo, hier ist wieder der Pfleger Bernd Jürgen. Wir kennen uns auch schon, ne? Wurden Sie schon mal aktivierend gepflegt? Was verstehen Sie denn unter sozialer Teilhabe? Wurden Sie schon mal aktivierend gepflegt?
Von wem? Von meinem Mann, ja.
Was verstehen Sie denn unter sozialer Teilhabe?
Dass ich mit in meinem hohen Alter tatsächlich noch an solchen Events wie heute hier teilnehmen kann. Das finde ich schön. Es ist ja, hauptsächlich sind das hier junge Leute, aber dass ich hier noch über den Acker gehen kann, akzeptiert werde, mitmachen darf, das ist für mich Teilhabe am Alter.
Wurden Sie schon mal aktivierend gepflegt?
Nein, weil ich auch noch nie wirklich im Krankenhaus war, als Patientin.
Was verstehen Sie denn unter sozialer Teilhabe? Können Sie mir dazu was sagen?
Das ist sehr wichtig für mich, weil ich sonst vereinsame.
Was verstehen Sie denn unter sozialer Teilhabe?
Freunde, mobil sein, ja, im Großen und Ganzen das.
Wurden Sie schon mal aktivierend gepflegt?
Nicht, dass ich wüsste.
Vielen Dank, Bernd Jürgen. Wir haben jetzt viele persönliche Stimmen gehört zu unseren Themen, zur aktivierenden Pflege sowie zur sozialen Teilhabe.
Spannend war, viele wussten mit dem Begriff aktivierende Pflege erst einmal wenig anzufangen. Aber im Alltag erleben sie es durchaus, etwa durch den Partner.
Ja, und bei sozialer Teilhabe, fand ich, wurde es auch schon emotional. Dabei sein, mitmachen dürfen, nicht vereinsamen, das zieht sich durch alle Antworten.
Und egal, ob jung oder alt, Teilhabe bedeutet, gesehen und gebraucht zu werden. Und das kam mir in den O-Tönen deutlich rüber.
Wenn wir über aktivierende Pflege sprechen, dann meinen wir vor allem eins, Menschen in ihrer Selbstständigkeit zu unterstützen, statt ihnen alles abzunehmen. Also es geht darum, Fähigkeiten zu erhalten, zu fördern und auch manchmal zurückzugewinnen.
Genau da hört es aber nicht auf. Denn wer wieder selbstständig aus dem Bett kommen möchte, wer sich selbst anziehen oder mit leichter Unterstützung in den Speisesaal gehen möchte, der kann auch wieder am Leben teilhaben, also soziale Teilhabe. Und das bringt uns zum nächsten Thema, wie gerade gesagt, die soziale Teilhabe im Alter.
Denn was nützt einem körperliche Aktivierung, wenn man trotzdem den ganzen Tag alleine im Zimmer sitzt oder in der Wohnung, wie wir es letztes Mal dargestellt haben, oder wenn niemand fragt, was einem wichtig ist? Also soziale Teilhabe, sie macht aus Alltagsroutinen wieder Leben mit Sinn.
Und genau da wollen wir jetzt auch anknüpfen mit Beispielen, wie soziale Teilhabe ganz praktisch aussehen kann.
Soziale Teilhabe im Alter, was heißt das eigentlich?
Also wenn wir über das Altern sprechen, dann denken viele zuerst natürlich an körperliche Gesundheit. Aber mindestens genauso wichtig ist etwas anderes, nämlich ob Menschen im Alter noch Teil einer Gemeinschaft und wie sie sich einbringen können, dazugehören und gesehen werden können.
Und genau darum geht es bei der sozialen Teilhabe. Ältere Menschen haben das Recht, am gesellschaftlichen Leben mitzuwirken. Das ist einmal kulturell, sozial, politisch, in der Nachbarschaft und auch im Pflegeheim. Das betrifft halt nicht nur Freizeit oder Kultur. Also es geht halt um ganz basale Dinge und Kann ich selbst entscheiden, was ich anziehe? Kann ich meine Familie alleine besuchen oder auch nur das Telefonieren? Werde ich gefragt, ob ich an Gruppenaktivitäten teilnehmen möchte?
Wir machen mal ein Beispiel aus dem Pflegealltag. Stellen wir uns Frau Berger mal vor. 84 Jahre, lebt im Pflegeheim, körperlich eingeschränkt, geistig immer noch den Alters entsprechend fit. Früher war sie leidenschaftliche Hobbygärtnerin. Im Heim gibt es zwar einen Garten, aber bis vor kurzem saß sie nur am Fenster.
Aber dann kommt eine Pflegekraft auf die Idee, Frau Berger, möchten Sie nicht mit uns die Balkonkästen bepflanzen? Sie kommt mit dem Rollstuhl raus, sortiert Samen, gibt Tipps. Plötzlich ist sie halt mittendrin, statt nur still daneben und nicht mehr nur die Beobachterin, sondern ist mitten dabei.
Das ist halt die soziale Teilhabe. Die muss nicht groß und spektakulär sein, aber in dem Fall gibt sie Frau Berger das Gefühl, ich werde A, gesehen, ich kann was beitragen und ich mache das oder kann das noch weitermachen, was ich so gerne in jüngeren Jahren gemacht habe.
Also soziale Teilhabe heißt halt, dass man auch mitentscheiden kann, mitmachen kann. Dazu gehört. Und jetzt mal wieder zu was vollkommen anderem. Haben Sie schon mal was vom Kohlenklau gehört?
Und nun Gedichte und Gerichte sowie Erlebtes.
An dieser Schule, in der Düssern-Schule, war ein wunderbarer Rektor. Nee, aber dann hat er ausgetüftelt, die Schule liegt ja an der Bahngleise zum Duisburger Hauptbahnhof. Und da waren ja diese Zugampeln, sag ich mal. Und die hatte der ausgetüftelt, wie lange die rot waren an der Höhe der Schule. Und dann wusste er, da kommen Loren gefüllt mit Kohle. Ganz teures Gut. Auf jeden Fall, die besser im Sport waren, wenn die Ampel rot war, der Zug stand, er mit der Trillerpfeife. Und dann mussten die Sportlichen nach oben und alles runter mit den Händen. Und unten standen welche mit irgendwelchen Säcken und haben die aufgehört. Das ist alles geschichtlich wirklich wahr. Und somit hatten viele Familien, glückliche Familien, Kohlen zu brennen.
Toll. Das sind
ja, das Geschichten. War meine Schulzeit, die ersten vier Schuljahre.
Tolle Geschichten. Vielen Dank.
Die waren schön, auch da waren viele Erlebnisse.
Danke, danke, danke.
Ja.
Kohle war nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland überlebenswichtig und extrem knapp. Besonders zwischen 1945 und 1948, in der sogenannten Kohlenklau-Zeit, litten die Menschen unter einer massiven Energiekrise. Heizmaterial war Mangelware, die Infrastruktur zerstört, Transporte kamen kaum durch. Im besonders harten Winter 1946-47 konnte Kohle über Leben und Tod entscheiden. Viele stahlen verzweifelt von Zügen oder Halden, nicht aus Gier, sondern aus wirklich purer Not. Kohle war so wertvoll wie Gold. Auf dem Schwarzmarkt sogar konnte man es gegen Lebensmittel oder Kleidung tauschen. Der Kohlenklau wurde so zum Symbol für das Überleben einer ausgehungerten Nachkriegsgesellschaft.
Ja, wie siehst du deine Rolle als Pflegekraft im interdisziplinären Team der geriatrischen frührehabilitativen Komplexbehandlung, um unseren Zungenbrecher nochmal auszusprechen?
Ja, ich sehe die Pflege eigentlich als zentrales Bindeglied zwischen dem Patienten und den anderen Berufsgruppen im Team. Wir als Pflegekräfte sind im Alltag am nächsten an den Patienten dran, zeitlich wie auch menschlich. Dadurch erleben wir ihre Fortschritte, Rückschritte, Stimmungsschwankungen, Ressourcen, alle anderen Dinge, die wahrscheinlich in dem Maße so zugänglich sind. Unsere Aufgabe ist es, die therapeutischen Ziele, die im Team besprochen werden, in den Alltag zu übertragen. Wir unterstützen dabei, Bewegung in den Tagesabläufen einzubauen, fördern Eigenaktivität bei der Körperpflege oder Mahlzeiten und motivieren unsere Patienten konsequent, dass sie im Training Erlerntes oder auch in den Therapieeinheiten anzuwenden. Zudem hat die Pflege auch eine steuernde und dokumentierende Funktion. Wir beobachten, was funktioniert, was noch schwerfällt und bringen diese Beobachtung aktiv in die Teamsitzung ein. Ohne unsere kontinuierliche Begleitung, Motivation und Rückmeldung würde vieles gar nicht so umgesetzt oder erkannt werden.
Abschließend stellen wir all unseren Gästen eine Frage. Und Melissa, was ist deine Idee oder dein Wunsch für die Geriatrie?
Ja, ehrlich gesagt würde ich mir vor allem mehr Zeit am Patienten wünschen. Zeit für Gespräche, für echte Zuwendung, Aktivierung ohne Zeitdruck. Und wenn ich noch einen ganz kleinen Wunsch frei hätte, dann hätte ich sehr gerne eine Thekla auf der Station.
Ja, und schon wieder so ein Begriff Thekla. Was ist denn eigentlich eine Thekla?
Ja, das ist eine wirklich wieder spannende Frage. Einige werden sich vielleicht denken, Thekla, war das nicht die Spinne von Biene Maya? Oder da gibt es auch Kochtöpfe oder Kessel von. Wir werden es nächste Mal aufklären, oder? Ja, und das war eine spannende Folge und wir haben heute wirklich zwei große Themen zusammengebracht. Die aktivierende Pflege und die soziale Teilhabe im Alter.
Ja, wir haben gesehen, die aktivierende Pflege ist viel mehr als nur Unterstützung im Alltag. Sie ist ein echtes Konzept, das Menschen hilft, ihre Selbstständigkeit wiederzuerlangen. Und genau das ist ja die Voraussetzung für die Teilhabe.
Ja, und dabei hat Melissa Köllner uns einen tollen Einblick in die Praxis gegeben. Und auch ganz deutlich wurde dort, Pflegekräfte sind nicht nur Versorger und Waschmaschinen, wie man ja auch häufig so sagt, sondern sind auch Motivatoren, Begleiter und manchmal auch Trainer.
Unsere Zeitreise hat ja auch gezeigt, dass Pflege sich stark gewandelt hat. Von Nightingale bis Krowinkel und Bobart. Heute geht es darum, was Menschen noch können, nicht was sie nicht mehr können.
Und genau dieser Blick aufs Potenzial ist auch die Brücke zur sozialen Teilhabe. Denn nur wer körperlich unterstützt wird, kann auch sozial wieder mitmachen. Im Heim, in der Familie und in der Gesellschaft.
Also Pflege ist der Schlüssel zu mehr als nur Versorgung. Sie macht Teilhabe möglich. Das war unsere zweite Folge von Geri unterm Dach. Wir freuen uns auch schon auf die nächste Folge, denn in der nächsten Folge...
In der nächsten Folge, genau, wird über die Ergotherapie gesprochen in der Geriatrie. Und dann wird man das eine oder andere, was bei der Pflege schon zu hören war, auch hören, natürlich mit anderen Sichtweisen. Aber dazu in der dritten Folge dann mehr.
Und einen Gast haben wir auch schon eingeladen. Das ist nämlich unsere Anne. Unsere Anne ist nämlich nicht nur in der Klinik tätig, sondern auch im ambulanten Bereich und wird uns ein wenig erzählen, was der Unterschied zwischen der Arbeit im Klinikalltag und im ambulanten Bereich ist.
Genau. Und in diesem Sinne würde ich sagen, so jung hören wir uns nicht wieder.
Und bleiben Sie neugierig.